SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir wechseln das Genre. Kommen wir zum nächsten Buch, zu Platz 2 der SWR Sommerbestenliste und damit zum neuen Gedichtband von Thomas Kunz, der im vergangenen Jahr unter anderem mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet wurde. Thomas Kunz ist Lyriker und Prosaautor. Er ist Bibliothekar und Vielleser, der, ich würde mal sagen, formbewusste und verspielte Texte veröffentlicht. Herr Falke, vielleicht beginnen wir mal mit der Titelgestalt Wü. Wer oder was ist das?
Wü ist eine Katze. Und es gibt ja so allerlei Tiergeschichten in der Literatur, aber in dem Fall ist es auch eine sehr reizende Tiergeschichte, nämlich eine Katze, an die der Autor Briefe schreibt, die die Form von Langgedichten haben. Diese Langgedichte, die kann man sich so vorstellen, die können über mehrere Seiten gehen und enden, so wie er das selber beschreibt, werden nach unten hin immer schmaler und enden in einer Tropfenform. Wü, also eine Katze, der er viele Dinge gesteht, vorträgt, Probleme, sei es über Literatur, sei es über seine Befindlichkeiten, sei es über die Familie. Wir müssen sagen, der Lebensumkreis, der hier die Basis oder den Lebensraum dieser Gedichte markiert, ist eigentlich ein Leben auf dem Lande eines Dichters, der sich in diesen Gedichten auch an seine Familie erinnert. Es gibt nämlich 5 Teile, genau genommen 6, aber wir sagen erst mal 5. Es gibt nämlich 5 Sonettenkränze. Und damit sind wir schon bei einer Form, die sehr anspruchsvoll ist, das Sonett. Und es ist nicht die einzig formale, anspruchsvolle Form. Der Thomas Kunz, der macht nämlich Folgendes. Er arbeitet formal mit strengen Formen, um dann thematisch, motivisch in seinen Assoziationen und in seinen Gedanken umso wilder kreuz und quer uns Geschichten erzählen zu können. Geschichten erzählen natürlich im poetischen Sinne.
Ja, und wie sich das anhört, das werden wir jetzt erleben. Wir hören 2 Stücke. Wir fahren gewisserweise in den Gedichtband mit dem Auto hinein. Und nach diesen, sagen wir mal, Road Lyrics hören wir dann ein klassisches Sonett. Es liest Hanna von Peinen. Bitte sehr.
Du brauchst für diese 80 Kilometer bis zur Arbeit nur einen Eukalyptusbonbon. Einer muss reichen. Es darf nur diesen einen geben. Die erste Fahrt ging gleich voll daneben. 2 bis 3 jener Drops verloren schon auf dem Weg zur Autobahn jegliches Gespür für Nähe und Zusammenhalt. Zuerst bewegst du diesen verwaschenen Klumpen ohne Füllung noch mit der Zunge nach links und rechts, prüfst, ob er schon von allein an der Gaumendecke kleben bleibt ohne Füllung mit seinen 11 bis 12 Gramm, zählst die Sekunden bis zu seinem Aufsetzen auf der Zunge. Von wegen, er hält sich ohne fremde Hilfe in die Höhe. Hüte dich davor, ihn zu schnell kleiner werden zu lassen. Schauer über der Querfurter Platte. Du hast noch eine eisige Distanz vor dir. Verspiele dein Glück nicht so lässig. Du überstehst diesen Trip nur, wenn dein Bonbon bis zuletzt durchhält. Als Folie am Gaumen verharrt. Dünn, häutiges, gezacktes Kristall nach einer krankhaften Glasbläser-Anmutung. Niemand auf der Welt wird dir dabei behilflich sein, deinen Speichelfluss zu reduzieren, Gedanken verloren, Leuner links auszublenden. Eben ist die Verdunkelungserleichterung aufgehoben worden. Du wirst bei dieser hohen Geschwindigkeit weder ein Foto von Amerika machen, noch 20 Salvia-Wildtropfen in deiner linken Handfläche versammeln können, bedenke die Sickerstellen. Nimm lieber mehr Tropfen, aber wer lenkt in dieser Zeit der Tropfen und Bonbons schon freiwillig mit beiden Händen? Früher gab es viele Straßen und wenig Autos. Autos, deren Straßenverankerungen jammern und schmelzen. Heute gibt es Streusalz auf Poolplanen. Du wirst die heimische Heizungsluft mit Mandarinen vermissen, die Beschleunigungsangst beim Auffahren abbiegen und träumen. Der Rachenraum wird nicht mehr mitspielen. Du bist mit dem Eukalyptusbonbon und deiner unregierbaren Spucke bis zur Ausfahrt Süd ganz auf dich gestellt. Die lasche Gewissheit, diesen allein schon durch Sabba verwundbaren, figürlichen Rest bis zuletzt im Konferenzraum deines Kopfes halten zu können, ist der Tod. Eine Bonbonfüllung wäre keine mit sich selbstzufriedene Figur, denn allein diese kleine, zerbrechliche, auf der Zungenspitze zu balancierende, räudige Ballerina wird nie in die Geschichte der Vorstädte eingehen. Ab 50 denkt man öfter an den Tod. Die Rhythmusstörung ist kein gutes Omen. Der Kreislauf zuckt, wir googeln nach Symptomen und haben noch paar Wochen ohne Not. Das Armband mit dem Bildschirm bleibt im Haus. Wir zählen unsere Schritte durch den Garten. Die Apps synchronisieren Fitnessdaten. Wie misst man richtig und was sagt das aus? Das Taille-Hüft-Verhältnis zu ermitteln gleicht einer selten schönen Todesart. Der Körperfettanteil ist nicht ideal. Der Weg ins Hospital ist zu 2/3 erforderlich. Wir tragen Vivo Smart. Gesund zu leben macht uns radikal.
Hanna von Pein las aus dem Gedichtband Vue von Thomas Kunst, erschienen im Surkamp Verlag. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Kirsten Vogt, das lyrische Ich ist hier ständig unterwegs. Es geht von einem Ort zum nächsten, von einer sprachlichen Form zur nächsten. Und im Kern, so denke ich, dreht sich vieles um fragile und beschädigte Familienverhältnisse. Was erfahren wir darüber? Vor allem auch in der historischen Verortung, muss ich vielleicht noch ergänzen.
Ja, das ist ein Akzent, den Sie jetzt setzen. Sie spielen auf die DDR-Vergangenheit sozusagen an oder diese Geschichte. Ja, ist es, ist vorhanden, ist drin. Ich habe es ein bisschen anders, glaube ich, oder die Höhepunkte anders gesetzt für mich selber in der Lektüre. Ich muss sagen, ich habe mich immer weiter und tiefer in die Begeisterung hineingelesen, bis ich zu dem Satz kam, das ist wirklich Bewusstseinserweiterung ohne Drogen, die einem da verschafft wird, weil diese Bilder...
Das schließt sich nicht aus.
Diese Bilderstürme, dieses Losfantasieren hat mich also wirklich an die besten surrealistischen Gedichte oder an Leonora Carrington oder solche Texte erinnert. Da geht es zum Beispiel sehr viel um Tiere, um ganz fantastische Tiere. Und die machen auch ganz fantastische Sachen. Die blasen plötzlich die Polster von Traktoren auf, die riesig anschwellen. Mein absolutes Lieblingsgedicht zeigt, dass er ein großer Romantiker ist. Jemand, der das Ländliche liebt, aber der dann auch wieder eine ganz surreale, abstrakte, tolle Idee hat. Nämlich, dass ein Liebender an eine verflossene Geliebte immer wieder denkt. Obwohl er sich geschworen hat, es nicht zu tun. Und er schickt diesen Gedanken sozusagen ihr zu und der Gedanke kommt zurück. Offenbar wollte sie den nicht, die einst Geliebte. Und er schickt den wieder los, den Gedanken. Und dann kommt der Gedanke nicht zurück. Und er denkt, oh ja, jetzt hat sie den Gedanken behalten. Sie hat ihn angenommen. Aber keineswegs ist das der Fall. Das Gedicht schildert, der Gedanke zischt über Göttingen, Marburg, Dover, Calais, ich weiß nicht wohin, bis auf eine halb verfallene Lehmmauer in Irland. An dieser Mauer geht eine völlig fremde Frau vorbei und nimmt einen Gedanken auf, der sie offenbar das Gefühl von Geliebtwerden empfinden lässt und ist total glücklich. So ein Gedicht, also das ist so herrlich, das hat mich so begeistert, neben diesen anderen surrealen Beschreibungen wirklich von Tieren. Dann sagt er zum Beispiel, die Ameise war Wasserballtrainerin, der Floh war Pastorin und berühmt für seine Schlangenmessen. Also solche fabulierenden Dinge gibt's, die mich ein bisschen erinnern, wie wenn man einem Kind eine gute Nachtgeschichte zusammenreimt aus dem Stegreif und fast schon selber einschläft und das Kind schläft auch schon und die Bilder rauschen so durcheinander. So schreibt er und ich finde es faszinierend, das hat mich sehr amüsiert und bereichert.
Es ist ja wohl so, dass Thomas Kunst auf der einen Seite ja verrätselt schreiben kann, da muss man wirklich in die Tiefe gehen und den Bildern nachspüren, aber manchmal wird er auch handfest. Und wird sehr deutlich. Deswegen haben wir dieses Sonett auch über den Mann ab 50, sag ich mal, vorgetragen lassen, weil das ja doch sehr deutlich ist in dieser strengen Form Hubert Winkels. Vielleicht beschreiben Sie mal, wie dieses Verhältnis dieser beiden auch sprachlichen Pole sich hier in dem Gedichtband gestaltet.
Ja, er sucht sozusagen Bilder für eine Welt, die wahrscheinlich gar nicht so sehr die seine ist, die er aber beobachtet und versucht irgendwie zu fassen. Und dazu gehört der Gesundheitswahnsinn, kontrolliert von der Apple Watch und verschiedenen Hinweisen in unserer Gegenwart, die erkennbar aber nicht die Welt ist, in der er zu leben wünscht, ausweislich seiner Art sehr surreal und frei zu schreiben. In seinem Buch Zandschuhe Klinken hat er so eine Art Roman über eine DDR-Kommune, eine hippieartige Kommune der letzten DDR-Tage geschrieben, wie turbulent und wild in jeder Hinsicht verbindungsstark es dazugeht. Und dass diese Utopie, wenn man sich rauszieht sozusagen aus dem Machtzusammenhang, gibt es eine Art freie Bewegung der Elemente, das mit dem schönen Brief, das wäre jetzt ist ein selten klares Gedicht sozusagen, wäre ein super Bild eigentlich dafür, wie das passiert. Ja, man sendet eine Botschaft und was mit ihr passiert und wo und wie sie weitergetragen ist, können wir gar nicht sehen. Also ich glaube, es gibt so eine Art utopisches Moment, das er aber so rückkoppelt an eine Erfahrung, die er Lebensgeschichte gemacht hat, um nicht gleich zu sagen, es hat schon was mit DDR zu tun, ohne dass er das jetzt aber irgendwie politisch kategorisch machen will. In dem langen ersten Gedicht, das wir gehört haben, ne, das dauert dann, vielleicht 40 Zeilen, bis der Satz kommt, leicht nachzuvollziehen, früher gab es viele Straßen und wenige Autos, Autos, deren Straßenverankerungen jammern und schmelzen. Dann sieht man schon irgendwie die Passage durch die DDR vom Westen nach Berlin vor sich. Und der nächste Satz gilt dann ausschließlich dieser jetzt, Halbsatz, gilt einem heute. Heute gibt es Streusalz auf Poolplan. Dieses Streusalz auf Poolplan muss jetzt dafür herhalten, in meinem Schnellempfinden beim Durchlesen, also sagen, die gesamte postmoderne Moderne, die an der DDR verrauscht ist und unser ideales Leben heute, weiß ich nicht, in Miami am Pool liegen, zu fassen. Aber nicht einfach nur als Poolleben, sondern als Streusalz auf Poolleben. Und das reicht, dann geht's weiter. Ab da beginnt übrigens die Vergangenheitsform. Ne? Ab da redet er sozusagen auch in dem Gedicht in der Vergangenheit. Und er hat ein großes Geschick, finde ich, solche bildlichen Wendungen zu finden. Eine kurze Einheit, die sofort von mir aus eine Weltgegend, eine Generation oder eine Epoche oder eine Stimmung im Land signifiziert, ohne dass man das sofort erklärend hat, aber man hat eine Ahnung davon, wie sich das einreiht in seine Weltwahrnehmung. Das finde ich eigentlich sehr schön gemacht und die Form, die er dafür wählt, ist, dass er gegen diesen anarchischen Wildwuchs, den er ja als Idee liebt und dann auch exekutiert, eine strenge Form setzt. Er sucht ja regelrecht Begrenzungen, auch mit diesen Tankas, ne, mit diesen
japanischen
5 Silben oder wie auch immer die Einheit dann ist. Damit begrenzt er sich und damit es nicht sozusagen anarchisch diffus wird und versucht es zu lenken. Und man kann diese ganze Bewegung dabei gut nachvollziehen. Die freigeistigen und zugleich auch strengen Arbeit, beides gleichzeitig zu können, ist ja nicht selbstverständlich.
Vor allem, er kann was. Das ist ja das Besondere an diesem Dichter, der so ganz locker mit all den klassischen Formen agiert und einfach uns auch zeigt, ohne damit angeben zu wollen, das beherrsche ich, das Handwerk.
Ja, das tut er. Und er ist sogar locker genug, um auch mal was dahin zu schnoddern. Also es gibt ja immer den eleganten Begriff, dass manche Lyrik parlando-mäßig sein könnte, also gesprächshaft. Bei ihm würde ich sogar sagen, manchmal schreibt er Palaverpoesie. Aber diese Palaverpoesie, die ist immer sehr assoziationsreich und interessant und öffnet, sprengt sozusagen unsere Vorstellung von der normalen Rationalität, von der normalen Weise, die Welt zu sehen. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und da hat er natürlich auch manchmal ganz spielerische Seiten, also das, was dir vorhin sehr gut gefallen hat, Kirsten, das ist ja tatsächlich ein Märchen, das einem Kind vorgelesen wird, könnte man meinen, nicht? Und manchmal fühlt man sich tatsächlich, als wäre man in einer Spielzeuglandschaft, in der dann tatsächlich das Banale durch Symbole gehoben wird, spielzeughafte Symbole. Das ist auch sehr verspielt, ironisch, sehr offen. Und das kann er einfach ganz gut. Da gebe ich Ihnen recht.
Wir müssen auf etwas eingehen, weil Ebert Falke das schon angedeutet hatte. Es gibt in der Tat 5 Zyklen. Die sind thematisch, muss man schon sagen, miteinander verbunden. Aber es gibt Schwerpunkte. Einige Themen haben wir genannt. Die Beziehung zum Vater, überhaupt die familiären Konstellationen, die Bezüge zur DDR, die Arbeitswelt, das Verhältnis von Stadt und Land. Aber ich möchte auf etwas hinaus, es wird dann irgendwann auch, ich sag mal, literarisch-politisch in den sogenannten Hidden Tracks. Da heißt es dann an einer Stelle, früher hatte ich noch Illusionen von Sonettengrenzen und übt dann Thomas Kunst ja dann doch, würde ich mal sagen, massive Medien- und Literaturkritik. Da ist etwa von poetischer Folklore die Rede und wir lesen den Satz, das Weltgefühl hat Follower gefunden. Was halten Sie von diesen Angriffen auf den lyrischen Mainstream dieser Tage. Der haut da ja einen raus, würde ich mal sagen, der Thomas Kunst.
Ich dachte natürlich, toll, hätte ich mir nicht getraut. Aber gleichzeitig würde ich natürlich sagen, er trifft da natürlich Symptome in unserer gegenwärtigen Literaturlandschaft, über die man sich aufregen kann, über die sich aber vielleicht am berechtigsten ein Dichter selber aufregen kann, denn dass ein Dichter seine handwerklichen und anderen qualitativen Vorstellungen davon hat, wie Literatur sein soll, das ist ihm unbenommen. Mhm. Nicht? Ich würde deswegen nicht sagen, dass man das auf die Goldwaage legen muss, aber ich nehme es ernst als einen seiner Einwände, nicht, gegen bestimmte vorherrschende Tendenzen, also zum Beispiel auch das Familienbild. Das zielt offenbar auf die Überlast an Familienromanen, die wir haben. Ich nenne das immer gerne in drei Generationen in der Familienkutsche durch die deutsche Geschichte. Das begann so ungefähr im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends mit Julia Frank, was aber gut war, nicht? Aber das wurde zum Genre.
Das naja, aber ich würde ja mal sagen, dass es seit den Buddenbrock sowieso immer Genre gewesen.
Ja, ich wusste nicht, an was es sich genau heftet, aber dass er auch plädiert für die Verstorbenen, die er auf den Tennisplatz zu einem rauschenden Dichterfest einlädt und träumt, er könnte auch mit denen quasi wieder...
Mit Christoph Meckel.
Christoph Meckel gehört dazu,
und da
genau.
Kommt sozusagen auch der ganze lyrische Echoraum, wird da aufgeblättert.
Ja, also ihm. Die will er halt auch ins Rampenlicht ziehen und da würde er vielleicht manches zeitgenössische preisgeben. Er kritisiert auch die Literaturkritik als zahnlos. Also wir sind so eine Jubeltruppe, die alles durchgehen lassen, habe ich so daraus gelesen. Ja, genau. Und er ist aber zu diesem Fantastischen, wollte ich sagen, ist er auch so zeitdiagnostisch manchmal ganz präzise in zwei Zeilen. Das Gedicht fängt an mit der Zeile, du warst zuletzt um 3.14 Uhr online. Und das Gedicht endet mit, ich bleib am Bildschirm, bis mich jemand liebt. Das, finde ich, ist unsere Zivilisation in der Nussschale. Viele von uns bleiben am Bildschirm, bis einen jemand liebt. Da fühlte ich auch was getroffen.
Der Gedichtband Wü von Thomas Kunst, erschienen im Surkamp Verlag, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank.